Die Idee war, wir sind eine Woche unterwegs auf diesem Schiff. Wir werden eine unbewohnte, eine einsame Insel ansteuern in der dänischen Südsee. Und da wollten wir eben nicht 4 Tage und 4 Nächte wie bei einer richtigen Visionssuche draußen alleine fastend sein, sondern 2 Nächte und 1 Tag, also insgesamt 36 Stunden. Und so hatte ich einen fantastischen Platz, ein großer alter Ahornbaum mit weit verzweigten Ästen. Unter einem Ast, unter dem untersten dicken Ast, konnte ich meine Hängematte befestigen, meinen Schlafsack rein und wusste, hey, hier habe ich wirklich ein großartiges Lager. Die Frage ist ja berechtigt, warum fällt dem einen das auf und der anderen das? Hat das möglicherweise was mit den Erfahrungen, Informationen zu tun, die in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind? Was will uns das sagen? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und teile in diesem Podcast meine Gedanken, Ideen, Tipps dazu, wie wir mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben bekommen können. Ich habe immer wieder auch Gäste, mit denen ich über dieses Thema spreche. In der heutigen Folge habe ich aber tatsächlich einen sehr persönlichen Erlebnisbericht für euch. Ich werde euch erzählen von einer sehr besonderen einwöchigen Reise auf der Ostsee, die ich gerade unternommen habe. Insofern ist das hier auch ein bisschen persönlicheres Wiederandocken nach der Sommerpause. Wir haben ja 2 Folgen jetzt nach der Sommerpause schon wieder gehabt, in denen ich Gespräche geführt habe. Sehr interessante Gespräche. Also wenn ihr die nochmal euch zu Gemüte führen wollt, tut das sehr gerne. Eins mit Petra Bartoli in der vergangenen Woche über das, was die Berge mit uns machen, über eine Alpenwanderung, über die einfachste der Alpenwanderung, der Routen, die da so existieren. Ich habe mit Sven Mörs gesprochen, einem Fotografen aus Köln, der Deutschlands Paradiese dokumentiert hat, entdeckt, erlebt und dokumentiert hat. Das sind die beiden vergangenen Folgen. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und heute gibt sozusagen den persönlichen Aufschlag nach dem Sommer wieder. Was habe ich gemacht im Sommer? Ich war sehr viel auf Kinotour mit dem Film Abenteuerland über meine Reise von der Zugspitze bis nach Sylt. Habe ich hier viel drüber gesprochen, will ich jetzt gar nicht mehr inhaltlich ins Detail gehen. Aber ich habe viele von euch getroffen. Wir haben tolle Open-Air-Vorstellungen gehabt, tolle Indoor-Vorstellungen auch, ganz, ganz tolle Kinos gesehen. Und diese Kinotour ist jetzt erstmal zu Ende, wobei es gibt noch einen Termin in Hamburg. Jetzt am 15. September bin ich noch einmal in Hamburg im Elbe Filmtheater zum Filmgespräch. Aber da ich ja in Hamburg lebe, ist das nicht wirklich eine Tour. Die Kinotour ist beendet und der Film Abenteuerland wird Ende Oktober auf DVD erscheinen, weil da auch immer mal wieder Fragen kommen. Ende Oktober, am 27. Oktober ist der Erscheinungstermin für die DVD. Bekommt ihr dann überall, wo es DVDs gibt. Wie das mit dem Streaming aussieht, das ist noch nicht ganz klar. Ich bin sehr sicher, dass der irgendwann auch bei einem Streaming-Anbieter landen wird, aber da gibt's noch nichts Konkretes, werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Dann war ich unter anderem noch eine Woche mit meiner Familie im Bayerischen Wald auf einem ganz tollen Campingplatz, den ich euch gerne empfehlen möchte. Und zwar ist das der Campingplatz Schnitzmühle am Schwarzen Regen, direkt am Fluss gelegen, wunderbar zum Stand-up-Paddeln, Kanufahren, Kajakfahren. Ein sehr angenehmer Platz, ohne jetzt genaue Parzellen, die da eingeteilt sind. Ein sehr stylischer Campingplatz auch, also einer, wo gute Musik läuft auf der Toilette, wo eine schöne Beleuchtung ist. Das meine ich mit stylisch und wirklich sehr angenehm. Fährt eine Waldbahn vorbei, in die man direkt einsteigen kann und verschiedene Haltestellen dann direkt weiterfahren kann, ohne ins Auto steigen zu müssen. Also das war wirklich schön, auch wenn das Wetter mäßig war in dieser Woche, da mal zu sein für eine Zeit. Camping Schnitzmühle im Bayerischen Wald. Packe ich euch gerne auch in den Newsletter rein, der diesen Podcast ja begleitet. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com/frei raus. Er erscheint immer am Ende der Woche, meist am Sonntag, und dreht A, die Inhalte aus der Podcast-Folge dieser Woche nochmal weiter, und B, gibt's darüber hinaus aber auch Infos, Tipps, Sachen, die mir so auffallen, Ausrüstung und. Also diesen Sommer gab es keinen großen Familienurlaub, keine große Wanderung, kein großes Familienerlebnis. Das holen wir alles nach, vielleicht im Herbst, der jetzt kommt. Der Sommer war ein bisschen geprägt eben von dieser Kinotour und von ein paar anderen Dingen, aber das ist auch in Ordnung. Es hat ja alles so seine Zeit. Ich bin momentan ja auch dabei, ein nächstes Buch zu schreiben. Das habe ich hier auch schon mal erwähnt. Dieses Buch wird im Frühjahr erscheinen und dieses Buch will natürlich geschrieben werden. Ich bin dabei, noch einige Sachen zu recherchieren, auch für dieses Buch, auch zu erleben für dieses Buch. Und da komme ich auch zu der Reise, von der ich heute erzählen möchte. Denn über die könnt ihr noch viel mehr erfahren, als ihr es heute tun werdet, wenn ihr dann das Buch lest, sobald es fertig ist. Die Idee zu dieser Reise, die habe ich allerdings schon ein bisschen länger. Und zwar spätestens seit dem Podcastgespräch mit Holger Heiten vor gut 2 Jahren. Mit Holger habe ich gesprochen über das Thema Visionssuche. Vielleicht erinnern sich einige von euch sogar an diese Podcast-Folge. Holger hat mir diese Idee beschrieben, diese Idee der Visionssuche, die in vielen alten Kulturen ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens war, ein Initiationsritual, um in die nächste Phase des Lebens überzutreten und da eine Idee für zu gewinnen, für die Rolle, die man einnehmen möchte in dieser Lebensphase. Das mal in aller Kürze. Holger leitet das Eschwege-Institut und Holger führt seit langer, langer Zeit solche Visionssuchen durch. Holger ist jemand, der sich sehr intensiv auseinandersetzt mit der Frage, was bedeutet die Natur für uns? Was will die Natur uns sagen? Wie können wir uns selbst nicht nur mit der Natur verbinden, sondern uns selbst auch sehen und wiederfinden in der Natur? Was das genau bedeutet, da werde ich später noch drauf eingehen. Das wird später noch ein bisschen klarer werden. Aber um das Thema ging es in dem Podcastgespräch, das wir damals geführt haben, vor 2 Jahren. Das war noch vor meiner Reise durch Deutschland, die ja im vorletzten Sommer stattfand. Und dieses Gespräch hat mir auch nochmal einiges mitgegeben für diese Reise, war auch nochmal so ein Impuls zu sagen, ja, mach das und versuch auch für dich vielleicht eine Idee zu finden in dieser Zeit, was dir wichtig ist, ein paar Sachen zu sortieren, ein paar Themen für dich persönlich und mal rauszukommen, sich rauszuziehen aus diesem ganzen Wahnsinn, den der Alltag ja oft birgt, um dich nicht mit E-Mails und Terminorga zu beschäftigen, sondern mit dir selbst und dem, was um dich herum ist, wenn du mal die Wände wegnimmst. Und weil ich auf dieser langen Deutschlandreise wirklich gespürt habe, wie viel Kraft in der Natur liegt, auch für die persönliche Entwicklung, habe ich mich dann im vergangenen Jahr angemeldet für eine sogenannte Meeresqueste, die Holger anbietet mit dem Eschwege-Institut. Immer einmal im Jahr für eine Woche auf der Ostsee. Wobei, es gibt, glaube ich, auch noch eine Meeresqueste im Mittelmeer. Da weiß ich nicht genau, wann im Jahr die stattfindet. Aber ohnehin werde ich euch die Website vom Eschwege-Institut auch nochmal in den Newsletter packen. Dann könnt ihr das gerne nachschauen. Auf jeden Fall wollte ich für eine Woche auf die Ostsee zu dieser Meeresqueste. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine sind da drin, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und insgesamt mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 ist ein grünes Pulver, das ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter, und dann trinke. gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com/frei raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel Packs gratis dazu. Und diese Travel Packs, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, weil ihr mit denen ja AG1 einfach mitnehmen könnt und da keine große Tüte oder einen großen Behälter braucht, sondern einfach so ein kleines Pack habt. Das könnt ihr tageweise natürlich abzählen für eure nächste Outdoor-Unternehmung. Den Link, den ich gerade genannt habe und weitere Infos zu AG1 findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Meeresqueste, also Queste an sich, ist eigentlich eine Art abgespeckte Form der Visionssuche. Die Visionssuche beinhaltet als Kern, als Herzstück sozusagen immer 4 Tage und 4 Nächte alleine in der Wildnis, ohne größeren Schutz, immer nur mit einem Tarp, also wirklich draußen und auch 4 Tage und 4 Nächte fastend alleine in der Wildnis. Dazu kommt immer noch eine sehr intensive Vorbereitung, eine sehr intensive Nachbereitung, weil es was ist, was man nicht einfach so alleine machen sollte. Aus Sicherheitsgründen, weil natürlich immer man sich verletzen kann, gerade wenn man nicht so viel Kraft hat, wenn man denn fastet über 4 Tage und 4 Nächte. Und B, weil nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der geistigen, auf der mentalen Ebene große Herausforderungen warten und möglicherweise Themen aufpoppen, wo es hilfreich ist, wenn wir da jemanden haben, der die uns unterstützt und begleitend zur Seite steht und wir in diesen Situationen mit diesen Themen nicht alleine sind. Also das ist im Prinzip die eigentliche, die große Visionssuche, die in der modernen Form eine Adaption der uralten Initiationsriten und Visionssuchen ist, die es in ganz, ganz vielen Kulturen gab. Nicht nur in nordamerikanischen indigenen Kulturen, sondern unter anderem auch hier in unserer Ecke in Europa, bei den Kelten oder den Germanen. Dann gab es 2 Menschen in den USA, das sind Stephen Foster und Meredith Little. Meredith Little lebt auch heute noch, die diese alten Formen der Initiationsrituale, Visionssuchen adaptiert haben für die heutige Zeit. Und das ist eigentlich das, was nicht nur Meredith Little heute noch anbietet in den USA, in der School of Lost Borders, sondern eben unter anderem auch Holger, der ein Schüler von Meredith Little ist. Diese Queste, in meinem Fall die Meeresqueste, ist eine etwas kürzere Version. Da geht es nicht 4 Tage und 4 Nächte alleine fastend in die Wildnis, sondern für einen kürzeren Zeitraum. Das nur zur Erklärung der Begrifflichkeit. Ich wollte nun schon im vergangenen Spätsommer auf diese Meeresqueste gehen. Das hat nicht funktioniert, weil da einige Sachen bei mir dazwischen kamen. Aber jetzt war ich in diesem Jahr dabei. und muss sagen, es war eine so großartige Erfahrung aus verschiedenen Gründen, dass ich nur jedem und jeder empfehlen kann, sich mit dieser Thematik mal zu beschäftigen. Einiges lässt sich auch rausziehen und wirklich selbst in den Alltag implementieren, aber um den Kern dessen zu greifen und das zu verstehen, macht es großen, großen Sinn, so eine geführte Veranstaltung zu besuchen, eine geleitete, um da nicht alleine in der Luft zu hängen, nicht zu wissen, wie man umgehen soll mit Dingen, die möglicherweise passieren, Gedanken, die man hat, was einem in dieser Zeit begegnet. Dieses ganze Thema wird relativ schnell auch in so eine esoterische Ecke geschoben, weil Begriffe wie Spiritualität oder auch Schamanenreise oder welche auch immer das sind, da manchmal aufpoppen. Und allein das Thema Rituale, ja, alte Rituale und Initiation und so weiter, da schnell hinführen in diese esoterische Ecke. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir diese Begriffe mit bestimmten Bewertungen belegt haben in unserer Gesellschaft. Aber was ich sehr angenehm fand, dass der Holger auf dieser ganzen Reise immer wieder dahin kommt zu erklären, auch mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, ganz nüchtern, mal ab von irgendwelchem spirituellen Hokuspokus, was eigentlich dahinter steckt, hinter dieser Idee und hinter dem, was da gemacht wird, hinter der Haltung, mit der man draußen unterwegs ist, wenn man eine solche Visionssuche oder eine Meeresqueste macht oder, da kommt jetzt ein nächster Begriff, einen Schwellengang. Und ich werde es jetzt hier auch euch mal weitergeben, um, das ist zumindest meine Hoffnung, so ein bisschen diese Hürde abzubauen oder dieses immer in diese esoterische Ecke schieben, weil es meiner Ansicht nach wirklich unfair ist, unangemessen, das in eine Ecke zu drängen, in der man sagt, in der man drüber lächelt und sagt so, ach, das ist alles Quatsch, weil das ist es definitiv nicht. Wir haben ehrlich gesagt mittlerweile ja in unserer Gesellschaft oft schon den Eindruck, es wird esoterisch, wenn wir mal über unser Innerstes sprechen, wenn wir uns mal öffnen, wenn wir die einfache Frage, wie geht es dir in diesem Moment, mal ganz ehrlich und offen beantworten und da möglicherweise auch mal eine Träne fließt. Das ist ja nicht esoterisch, das ist menschlich, nur wird es ja in unserem Alltag oft sehr zurückgedrängt und wir leben sehr technisch, sehr wissenschaftlich, sehr funktional. Das aber nur als Einleitung und als Einladung mitzukommen auf diese Reise. Ich bin am vorletzten Samstag in Hamburg in den Zug gestiegen mit einem großen Rucksack auf dem Rücken und bin nach Kiel gefahren. Dort in Kiel wartete ein altes Segelschiff auf mich und die anderen TeilnehmerInnen. Ein Segelschiff aus Holz und Stahl, alt, ehrwürdig und wirklich wunderschön. Ich kam da an, mit mir noch 10 weitere Männer und Frauen, die auch diese Meeresqueste gebucht hatten. Wir haben uns dort kennengelernt. Keiner kannte sich vorher. Es gab eine Vorübung, die wir gemacht haben. Und wir kamen natürlich alle sehr aufgeregt und erwartungsvoll da an. Wir sind an Bord gegangen, haben uns alle erstmal ein bisschen beschnuppert, haben Holger kennengelernt. Ich kannte ihn auch nur fernmündlich. Diese Podcast-Aufzeichnung hatten wir damals übers Internet gemacht, weil das mitten in der Corona-Hochphase war. Wir haben den Kapitän kennengelernt, Boris, der diesen Kurs ebenfalls mit geleitet hat, also auch jemand, der in der Thematik voll drin ist. Beides wirklich super Typen. Und es war mir relativ schnell klar, dass hier eine gute Atmosphäre herrschen wird auf diesem Schiff. Das Schiff haben wir uns angeguckt. Im Bauch des Schiffes eine große Küche, 2 Tische, an denen man sitzen kann, mit Sitzbänken, gepolsterten Sitzbänken. Dann Kajüten, in denen wir geschlafen haben oder die fürs Schlafen gedacht waren, wo es natürlich erstmal darum ging, aufzuteilen, wer schläft wo. Ich wusste relativ klar, dass ich, wenn möglich, gar nicht in meiner Koje liegen würde, sondern an Deck übernachten würde, was ich dann wirklich auch über die komplette Reise gemacht habe. Also ich habe nicht einmal in der Koje drin gelegen. Das war, auch wenn es nicht die ganze Zeit hochsommerlich war, sondern es auch Wind und Regen gab, wirklich fantastisch, all die Nächte da draußen zu sein, den Sternenhimmel zu sehen, der über dem Meer einfach nochmal eindrucksvoller ist, weil es wenig andere Lichtquellen gibt. Ja, also kein Glow, der da über dem Himmel liegt, wie es in einer Innen- und an einer Großstadt oft der Fall ist. So begann diese Reise in Kiel am Hafen und dann sind wir aufgebrochen. Dann sind wir losgefahren, erst mal mit dem Motor raus und noch nicht gesegelt, weil A, wenig Wind war und B, zu viel los in der Kieler Förde und sind dann ja Richtung offene Ostsee. Und dann ging es los mit dem noch intensiveren Kennenlernen. Dann gab es die ersten Übungen. Dann gab es natürlich auch einen Ausblick auf diese Woche, was dort geschehen würde. Die Idee war, wir sind eine Woche unterwegs auf diesem Schiff. Also wir kommen genau eine Woche später wieder an in Kiel am Hafen. Und dazwischen werden wir überhaupt nirgendwo an einem Hafen anlegen. Wir werden eine einsame Insel ansteuern in der dänischen Südsee. Der dänische Teil der Ostsee, da das wird auch dänische Südsee genannt, weil diese Region oft wirklich was Südseeartiges da hat. Viele kleine Inseln und eben auch ein paar unbewohnte. Eine war unser Ziel. Da wollten wir hin und da wollten wir eben nicht 4 Tage und 4 Nächte wie bei einer richtigen Visionssuche draußen alleine fastend sein, sondern 2 Nächte und 1 Tag, also insgesamt 36 Stunden. Das war der Kern, das Herz dieser Reise. Die tragende Herangehensweise, die Holger und Boris genutzt haben, um uns zu ermöglichen, ein bisschen näher heranzurücken an das, was uns wirklich wichtig ist, die Themen, die uns bewegen, die Punkte, an die wir kommen möchten, um vielleicht wirklich was nachhaltig zu verändern in unserem Leben, die möchte ich euch einmal kurz beschreiben, weil das ist ganz, ganz wichtig. Die wird beschrieben mit dem Wort Schwellengang. Ja, letztlich ist auch eine Visionssuche immer ein Schwellengang, aber ein Schwellengang muss nicht immer eine Visionssuche sein. Also es gibt eben auch Formen, wo das in einem kürzeren Zeitrahmen möglich ist. Ein Schwellengang geht davon aus, dass wir über eine Schwelle gehen, in einen bestimmten Raum hinein, in dem was anders ist, als in dem Raum, aus dem wir gerade kommen. So, wir nehmen ja ganz, ganz viele Informationen und Signale auf über unsere Sinne. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde sind da unglaublich viele Tausende, Abertausende von Signalen, die wir aufnehmen, die wir wahrnehmen. Und nur ein Bruchteil dieser Signale, der landet wirklich in unserem Bewusstsein. Es gibt ja sehr, sehr viele Informationen, die wir zwar aufnehmen, aber nicht bewusst wahrnehmen. Die wandern dann in unser Unterbewusstsein, wo sich auch Erfahrungen befinden, die wir vielleicht vor Jahren, vor Jahrzehnten gemacht haben, die aber nicht mehr präsent sind, die manchmal wiederkommen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Geruch in der Nase haben, dann kommt auf einmal was wieder. Das war uns gar nicht mehr bewusst, aber das wandert dann aus dem Unterbewusstsein sozusagen wieder in unser Bewusstsein rein. Dass uns nicht jede Information, die wir jemals aufgenommen haben, ständig im Kopf bewusst ist, ist ja auch nur logisch, denn das wäre ja der Wahnsinn. Also unser Kopf, unser Gehirn sozusagen hat nur eine gewisse Kapazität, eine gewisse Speicherkapazität und muss dann selektieren, was da reinkommt und was da nicht reinkommt und was dann eher ins Unterbewusstsein geschoben wird. Denn da haben wir eine viel, viel größere Speicherkapazität als eben in unserem Bewusstsein. Es ist aber sehr interessant herauszufinden, was da möglicherweise für Dinge in unserem Unterbewusstsein sind, die uns ohne dass uns das klar ist, beeinflussen in unserem Verhalten, ja, in unserer Stimmung, ja, wie geht es uns? Das ist uns oft gar nicht klar, aber da sind Dinge, Erfahrungen, die wir gemacht haben, Informationen, die wir mal aufgenommen haben, die dazu führen, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dass wir gewisse Dinge fühlen oder auch nicht fühlen. Und diese Idee des Schwellengangs ist im Prinzip ein Versuch, da ranzukommen an dieses Unterbewusstsein. Ablaufen tut es so. In einem bestimmten Ritual, wie auch immer das aussieht, sagen wir uns ganz bewusst, so mein Freund oder meine Freundin, jetzt mal raus aus dieser Alltagswelt, aus dieser gewohnten Welt und mal rein in eine andere Welt, wo wir versuchen, dem ein bisschen näher zu kommen, was da in unserem Unterbewusstsein ist. Dieses Ritual kann eine Schwelle sein, dass wir uns wirklich eine Schwelle suchen. Wir legen uns dann Stock hin, bauen aus was auch immer eine Schwelle und gehen über diese Schwelle rüber und sagen, okay, jetzt ist es anders, jetzt bin ich in einem anderen Raum. Ja, man kann das auch ganz anders gestalten, dieses Ritual. Rituale sind ja eigentlich nur in Anführungszeichen dazu da, dass wir uns Dingen bewusst werden, wie das Beten vorm Essen ist, dass wir sagen, hey, danke, Wertschätzung für dieses Essen, was ist da eigentlich auf dem Tisch? Wo kommt das her? Und toll, dass wir das haben können. Und so gibt's unzählige von Ritualen, ob das vor einem Fußballspiel ist, so habe ich das meinen Kindern erklärt, wenn man sich dann zusammen in den Kreis stellt und nochmal einschwört darauf, dass jetzt das Spiel ist und jetzt die Schule egal ist. Ist auch ein Ritual. Und so ist eben dieser Schwellengang oder dieser Eintritt in diesen Raum, eben auch ein Ritual, wie auch immer man den gestaltet. In diesem Raum, der ein natürlicher Raum ist, also in der Natur, zumindest dort, wo wir unterwegs waren, auf dieser Reise, auf dieser Meeresqueste und in der Arbeit von Holger, da gibt es ja auch unzählige Informationen, Dinge, die da passieren, Dinge, die wir beobachten können, die wir finden können, die wir anfassen können. Und in diesem Raum hinter der Schwelle bedeuten die alle was. Die bedeuten für uns persönlich etwas. Vor allen Dingen bedeutet es etwas, was wir wahrnehmen. Denn jetzt gibt es Menschen, die gehen in den gleichen natürlichen Raum und den einen fällt die Biene auf, die da gerade eine Blüte bestäubt. Den anderen fällt vielleicht der Schwan auf, der gerade vom Wasser sich erhebt und wegfliegt. Wieder einem anderen fällt auf, warum da so viele Dornen sind an einem bestimmten Busch. Und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja berechtigt, warum fällt dem einen das auf und der anderen das? Hat das möglicherweise was mit den Erfahrungen, Informationen zu tun, die in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind? Was will uns das sagen? Wie kann das, was wir dort sehen, ein Bild sein für etwas, was in unserem Inneren vielleicht genauso ist? Und wie kann uns das dann dahin führen, wenn wir uns intensiv damit auseinandersetzen, vielleicht ein bisschen klarer zu sehen, was in unserem Inneren ist, also unser Inneres klarer zu sehen und Dinge für uns ein Stück weit zu sortieren, zu schauen, wo gehen wir vielleicht nochmal einer Sache nach. Es ist sehr schwierig, das jetzt wirklich greifbar zu machen. Das muss man wirklich selber erleben. Aber ich finde diesen Ansatz großartig und hervorragend. Der hat für mich auch sehr, sehr gut funktioniert. Du sitzt dann da draußen oder du gehst da draußen lang und die Frage ist, wenn du kein Ziel hast. Das ist eine Voraussetzung auch von diesen Schwellengängen oder Visionssuchen, dass du kein Ziel verfolgst, dass du im Prinzip ziellos in der Natur unterwegs bist. Und dann ist es ja interessant, welchen Weg nimmst du überhaupt? Warum gehst du jetzt da lang und nicht da? Was zieht dich da hinten hin? Was ist das? Und was hat das möglicherweise wieder mit deinem Inneren zu tun? Also immer dieser Spiegel, sich selbst in der Natur erkennen. Wenn dann so ein Schwellengang vorbei ist, das kann eine halbe Stunde sein, das kann 3 Stunden sein oder dann auch 2 Tage und 1 Nacht, also 36 Stunden sein, wie wir es auch gemacht haben. Dann geht es zurück, dann geht es wieder über die Schwelle zurück, ein rituelles Hinaustreten sozusagen aus diesem Raum wieder und zurück in den gewohnten Raum, in dem es dann auch eine Runde gibt, so haben wir das da gemacht, wo jeder erzählt, was er oder sie erlebt hat oder gefühlt hat, gesehen hat. Es ist nicht so, dass es danach dann kluge Ratschläge gibt aus der ganzen Runde oder von denjenigen, die dann diesen Kurs leiten. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das Einzige, was passiert, ist, dass die Kursleiter, in dem Fall der Holger und Boris, noch einmal das, was erzählt wurde von der jeweiligen Person, auch noch einmal spiegeln. Das heißt, einfach nochmal wiedergeben. Wenn ich jetzt erzählt habe, ich bin da raus und da hat mich gleich dieser eine Baum, dessen Äste so über das Wasser ragen, angesprochen und bin dahin und habe gesehen, boah, rechts und links von diesem Baum stehen eigentlich Tollkirschen und die sind gefährlich, aber der Baum, der bietet mir einen totalen Schutz. Dennoch sagen mir diese Tollkirschen, hey, bleib wachsam. Pass auf und lass dich nicht in Versuchung führen. Ne? Dann hätte Holger, wenn ich das ausgesprochen habe, gesagt, ich habe die Geschichte von Christo gehört und den hat gleich dieser Baum so angezogen mit den Ästen, die übers Wasser ragen. Und da ist er hin. Und als er dann da war, hat er entdeckt, da ist nicht nur der Baum, sondern da sind auch noch die Tollkirschen rechts und links. Also in der Art und Weise wurde es dann nochmal aufgegriffen, hat die eigene Geschichte nochmal gehört aus dem Mund eines anderen und kann dann damit nochmal wieder anders weiterarbeiten, weil man es eben selber nochmal gehört hat von jemand anderem. So, das zum Setting und zu diesen Schwellengängen, zu diesen Übungen, zu der Art und Weise, wie dort gearbeitet wurde auf dieser Meeresqueste und wie es auch auf Visionssuchen immer wieder geschieht. Für mich ist es wirklich kein esoterischer Angang, sondern eigentlich ein ganz logischer, ein total spannender, mal zu schauen, was kann ich in der Natur, aus der Natur über mich selbst lernen. Und das ist für mich in gewisser Art und Weise auch ein Wiederandocken an die Weisheit der alten Kulturen, die, wenn sie große Fragen zu beantworten hatten, wenn große Themen anstanden, in die Natur gegangen sind, alleine und nach Antworten gesucht haben, nach Zeichen gesucht haben. Das ist ja etwas, was wir schon ganz schön verlernt haben. Nach 3 Tagen mit verschiedenen solcher Übungen, in denen es unter anderem auch um das Bild des Schiffes ging, es gab eine Übung mit der Fragestellung, hey, wenn dein Leben dieses Schiff ist, ja, wer steht da eigentlich am Steuer? Wer ist noch mit an Bord? Was hast du geladen? Was hast du unten noch in der Bilge? Das ist das, was letztlich unter dem Laderaum noch kommt, so wo der ganze Sipsch, der ganze Dreck sich befindet. Was ist da noch drin? Musst du da vielleicht mal ausmisten oder möchtest das gerne tun? Mit welcher Karte bist du eigentlich unterwegs? Mit welcher Seekarte? Hast du eine und ist die noch aktuell? Da mal zu schauen über dieses Bild des Schiffes, was durch die Weltmeere segelt, als Symbol für unser Leben, sich Fragen zu nähern, die wirklich wichtig sind. Wir kamen also an dieser Insel an, wurden auch nochmal technisch vorbereitet, sicherheitstechnisch auch vorbereitet, mussten alle unter anderem eine Trillerpfeife dabei haben, mussten alle kleines Erste-Hilfe-Kit dabei haben, mussten ein Päckchen Traubenzucker dabei haben, wenn wirklich mal ein Notfall ist, weil wir fastend in diesen 36 Stunden da waren, hatten alle einen genügend großen Wasservorrat dabei, hatten einen Schlafsack dabei, hatten eine Isomatte dabei, die meisten. Ich hatte natürlich meine Hängematte noch im Gepäck und wollte in der übernachten und hatten einen Regenschutz, also einen Tarp dabei. Dazu auch Klamotten gegen Kälte, gegen Regen und. Es gab eine Einweisung in den Aufbau eines Tarps. Viele hatten nur so eine einfache Baumarktabdeckplane dabei. Das reicht natürlich auch völlig aus als Regenschutz, wenn man ihn jetzt nicht so ewig weit tragen muss, weil der natürlich mehr wiegt als so ein Outdoor-Tarp, so ein hochfunktionelles. Ich werde in den Newsletter, das fällt mir gerade ein, auch nochmal 1-2 Links reinpacken, wie man einfach ein Tarp aufstellen kann und dann vor Regen geschützt ist da draußen, ohne zu zelten, denn das Zelten ist in Deutschland ja verboten. In Dänemark wäre das möglich gewesen, aber wir wollten das nicht. Wir wollten so nah wie möglich an der Natur dran sein. Für viele war das ein großer Schritt. Viele hatten das so in der Form noch nicht gemacht. Für mich persönlich war das ja jetzt nichts Neues, nach draußen zu schlafen. Was für mich sehr neu war, war nichts zu essen. Ich habe noch nie wirklich über einen längeren Zeitraum gefastet, höchstens mal so ein Intervallfasten mit einem halben Tag nicht oder so. Aber wirklich 36 Stunden nichts zu essen, ist nicht die Welt, aber war für mich neu. Und da hatte ich auch Respekt vor, wie das mir da so geht. Also hat jeder tatsächlich so eine kleine Herausforderung für sich da drin auch gesehen oder auch eine größere Herausforderung. Und wir sind dann auf die Insel. Jeder für sich, denn es geht darum, dass man wirklich alleine ist in dieser Zeit. Ja, wenn man mal irgendwo jemanden gesehen hat, dann ist im Prinzip die Regel unsichtbar. Der ist unsichtbar oder die und ich selbst bin auch unsichtbar. Also kein Ansprechen, sondern wirklich Zeit für sich. Ich bin als Vorletzter losgestiefelt dann und habe schon gedacht, oh, die besten Plätze sind möglicherweise weg. Hier sind ja jetzt schon 10 Leute vor mir losgelatscht und gucken jetzt alle schon nach einem guten Platz. Denn das ist natürlich das Erste. Wo ist jetzt mein Platz, an dem ich 2 Nächte verbringe? Also wir sind am Abend, sind wir auf diese Insel gegangen und hatten dann eine Nacht, einen ganzen Tag und dann nochmal eine Nacht bis zum nächsten Sonnenaufgang. Und ich bin losgelaufen und in der Tat war das so, dass so ein bisschen was ich eben vorweggenommen habe, dass da dieser eine Baum war, der so direkt am Wasser stand und dessen Äste so zum Wasser hin ragten. Ich bin dann dahin und dachte, naja, ob da noch keiner ist, da bin ich mir mal nicht so sicher. Es war aber tatsächlich so. Der stand so nah am Wasser, dass jemand, der oder die einfach auf der Isomatte schläft, sich da möglicherweise nicht hingewagt hätte. Und so hatte ich einen fantastischen Platz, ein großer alter Ahornbaum mit weit verzweigten Ästen unter einem Ast, unter dem untersten dicken Ast, der so horizontal verlief, konnte ich meine Hängematte befestigen und mein Tarp drüber spannen, mein Underkill drunter hängen, der von unten noch so ein bisschen isoliert, mein Schlafsack rein und wusste, hey, hier habe ich wirklich ein großartiges Lager für die nächste Zeit. Und dann gab es im Prinzip nichts zu tun. Es gab nichts zu tun, 36 Stunden lang. Das ist auch der Grund, warum gefastet wird. Nicht um sich selbst zu kasteien, sondern wirklich um nichts zu tun zu haben. Nicht den ganzen Tag sich damit zu beschäftigen, was mache ich denn jetzt zu essen und wie als nächstes, wie teile ich das ein. Einfach kein Thema. Nahrungsaufnahme. Und auch das ist großartig. Das ist was mir im Alltag auch manchmal nicht so leicht fällt, wirklich runterzukommen und nichts zu tun. Ja, nichts zu tun. Und sich treiben zu lassen, sich ziehen zu lassen von den Dingen, die dann eben auf so einer Insel in der Natur zu finden sind. Und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil das natürlich auch persönliche Dinge und Themen dann sind. Aber ich habe eine super Zeit gehabt auf dieser Insel. Mir ging es wirklich gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe diese Insel auch erkundet, bin da mal rumgelaufen. Es hat gar nicht so lange gedauert. Es ist eine relativ kleine Insel, eine unglaublich voller Dickicht bewachsene Insel. Ganz, ganz viele verschiedene Beeren. Also eine unglaublich fruchtbare, reiche Insel auch. Obwohl kein menschliches Leben dort stattfindet. Und auch das ist schön zu sehen, denn wir sind mit diesem Bild da rausgeschickt worden auf diese Insel. Stell dir mal vor, dass diese Insel, die du jetzt betrittst, die Insel in deinem Inneren ist, der Ort in deinem Inneren, der unberührt ist, der Ort, von dem du mal aufgebrochen bist in dieses Leben. Wenn du jetzt mit deinem Lebensschiff zurückkehrst auf diese Insel und da nochmal entdecken kannst, die nochmal durchwandern kannst. Was empfindest du da? Wie fühlt sich das an? Was kannst du mitnehmen von diesem unberührten Ort, wenn du nach dem zweiten Sonnenaufgang wieder aufs Schiff gehst? Das Wetter war übrigens relativ freundlich, durchaus ein bisschen durchwachsen, der Wind auch frisch. In der ersten Nacht hat es allerdings geregnet, nicht viel, nicht lange, aber da gab es ein paar Tropfen. Am zweiten Abend rollte ein ordentliches Gewitter ran, das hat gegrummelt und gedonnert, aber es war relativ weit entfernt, geblitzt auch, und dann ist ja immer die Möglichkeit, diesen Abstand zwischen Blitz und Donner zu zählen. Auf 40 Kilometer ungefähr habe ich die Entfernung geschätzt. Es kam nicht wirklich näher, also es zog in der Ferne vorbei und es hat dennoch geregnet dann auch in der zweiten Nacht, aber es war kein Problem mit diesem Tarp. Es ist auch ein wirklich schönes Gefühl dann, auch wenn das Wetter mal ein bisschen ungemütlicher ist, da nah dran zu sein. Ich liebe das und habe das auch dort auf der Insel sehr genossen. Wie auf meiner Deutschlandreise auf der Abenteuerlandtour habe ich in der Ostsee auch Schweinswale gesehen. Haben wir alle gesehen, auch vom Schiff aus, immer wieder mal. Aber auch von der Insel dort, von meinem Lagerplatz, konnte ich am zweiten Abend Schweinswale beobachten. Eine Mutter mit Baby, die dann immer zu zweit so leicht aus dem Wasser kommen, wie Delfine im Prinzip. Die springen nicht, aber die kommen so mit dem Rücken aus dem Wasser, um zu atmen, tauchen dann wieder ab. Die Flosse sieht auch ähnlich aus wie bei Delfinen. Und die waren so nah, dass ich sie tatsächlich atmen hören konnte. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, dann wieder. Herrlich, das war so nah, dass ich sogar die Atemlöcher sehen konnte. Nach dem zweiten Sonnenaufgang habe ich dann irgendwann so einen Rauch in der Nase gehabt. Und dieser Rauch kam von dem Ritual, das Holger und Boris durchgeführt haben, um die einzelnen TeilnehmerInnen wieder zurück sozusagen zu holen aus diesem Schwellengang wieder in den normalen, in Anführungszeichen, Raum. Es gab eine Schwelle plus so einen Rauch, mit dem man dann abgeräuchert wurde. Ne? Letztlich auch ein Ritual. Und obwohl das eine ganze Ecke entfernt war, dieses Basislager, wo übrigens der Holger die ganze Zeit war, zur Sicherheit, wo man immer hin konnte, wenn es einen Notfall gegeben hätte oder irgendwelche Fragen gegeben hätte, dann wäre das möglich gewesen. Und dort haben sich dann alle wieder versammelt. Diesen Rauch in der Nase zu haben, war für mich dann das Signal, so okay, ich hatte gar keine Uhr dabei, ich wusste nicht, wie spät es ist. Der Sonnenaufgang am zweiten Tag war auch nicht so spektakulär, es war eher ein diffuses Hellwerden. Ich habe nicht wirklich gesehen, wie hoch steht jetzt schon die Sonne, sondern ich wusste dann, als der Rauch in meine Nase stieg, es geht wohl jetzt zurück. Und dann habe ich meine Sachen zusammengepackt, mich auf den Weg gemacht und bin dann eben auch zu der Gruppe wieder dazugestoßen. Wir sind gemeinsam wieder aufs Schiff, durften dann mit einer Suppe langsam wieder raus aus dem Fasten. Eine Suppe natürlich, damit es dann nicht ein zu heftiger Cut ist. Dann ging es zurück, dann gab es weitere Übungen auf der Ostsee. Wir sind immer wieder auch gesegelt. Ja, auch das war ein Part dieser Reise, wirklich ein bisschen Segelskills zu verstehen, zu entwickeln. Auf diesem alten Segler, der nun alles andere als Hightech war, mit vielen, vielen Seilen. Und dann erstmal der Frage, an welchem muss ich denn ziehen, damit welches Segel hoch und welches runter geht. Wir haben tatsächlich ein bisschen Wind dann auch bekommen, der uns dann über die Ostsee geschoben hat, zurück Richtung Kiel. Und ihr könnt euch vorstellen, es war eine sehr, sehr intensive Zeit, eine Zeit, in der auch so Menschen, die man vor einer Woche noch nicht kannte, einem auch ja sehr, sehr ans Herz wachsen, man ihnen sehr nahe kommt und andersrum eben auch, man sich selber ganz schön öffnet. Und es war eine tolle Erfahrung, wirklich eine Woche, Momente, die ich nicht vergessen werde. Ich habe es eingangs gesagt, in dem neuen Buch werde ich da nochmal tiefer reingehen, werde auch nochmal ein bisschen mehr beschreiben, was können wir da vielleicht für uns rausziehen und auch im Alltag anwenden, ohne jetzt eine große Leitung und Führung. Aber wie gesagt, ich würde immer empfehlen, so ein Seminar, eine Veranstaltung, es kann auch nur ein Tag sein oder zwei, wirklich bei jemandem zu buchen, bei jemandem zu machen, die oder der Erfahrung damit hat und genau weiß, worum es da geht, was er tut und ein bisschen begleiten kann, einfach. Holger ist so jemand vom Eschwege-Institut. Ich will aber auch nochmal betonen hier, dass das in keinster Form irgendeine bezahlte Werbung ist. Ich habe diese Reise ganz normal gebucht, wie alle anderen Teilnehmer auch. Ich habe genau das Gleiche dafür bezahlt und es nicht irgendwie günstiger bekommen, weil ich darüber schreibe oder darüber hier im Podcast erzähle. Ich bin zu Holger gegangen und mit Holger unterwegs gewesen und Boris, dem Kapitän, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass ich da richtig aufgehoben bin. Ja, dass Holger jemand ist, der Menschen sehr, sehr gut begleiten kann und der eine sehr, sehr gute Sicht, ne, auch das habe ich eingangs gesagt, nicht durchgedrehte, verschwurbelte Sicht auf das hat, was da gemacht wird, sondern eine gute Mischung aus Nüchternheit und dann doch ein wenig Spiritualität. Wie gesagt, ich packe euch den Link zum Eschwege-Institut, das Holger gegründet hat, zusammen mit seiner Frau damals. Den packe ich euch in den Newsletter rein. Noch 2, 3 andere Links von anderen Anbietern. Ich werde euch da nochmal Infos reinpacken zum Aufbau eines TARPs. Auch ein paar Empfehlungen für TARPs, für einfache, günstige, aber auch für ein bisschen teurere und leichtere. Ah ja, und ich packe euch den Campingplatz im Bayerischen Wald dazu. Lasst das, was ihr jetzt gehört habt, mal sacken. Schaut, was das mit euch macht, zu was das möglicherweise führt bei euch. Und wenn es nur ein noch bewussteres draußen unterwegs sein ist, ein die Natur beobachten und immer wieder sich die Frage stellen, was will die Natur mir eigentlich sagen? Was kann ich sehen in der Natur, was vielleicht auch was mit mir persönlich zu tun hat? Wenn es das ist, dann ist es schon einiges, dann ist das schon sehr, sehr viel. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür. Nächste Woche, nächsten Donnerstag, gibt es dann eine neue Möglichkeit zuzuhören, wenn die neue Folge frei raus erscheint. Bis dahin, habt eine gute Zeit. And I know